So, Leute, Licht aus.
Und die Ohren auf fürs NEW-Magazin.
No need to run.
Hallo und herzlich willkommen noch einmal zum zweiten Teil des NEW-Magazins. Ich bin Klaus Hausmann, ich begleite Sie weiterhin durchs Programm. Here I go, out to sea again. The sunshine fills my head. And dreams hang in the air. Clouds in the sky, and in my blue eye. You know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sunshine. No need to run. Am I? It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh. In your eyes, the heat is in your head. They seem to hate you, 'cause you are there. And I need a friend, oh, I need a friend to make me happy. I'm standing around. Jahre ist es her, da tobte mit zunehmender Härte der sogenannte Ruhrkampf in den Städten des Ruhrgebiets. Harte Reparationsforderungen nach dem Versailler Vertrag wurden zwischen 1923 und 1925 mit militärischer Gewalt durchgesetzt. Was die kaiserlich-deutschen Truppen in den nordfranzösischen Industriegebieten zwischen 1914 und 1918 zerstört hatten, wurde jetzt wiederum mit Soldaten, insbesondere von den Menschen im Ruhrgebiet, zurückgefordert. Um diese Zeit des Ruhrkampfes drehen sich deshalb viele Legenden, insbesondere von rechter Seite, die später von den Nazis zu einer Art Vorgeschichte des Dritten Reichs verschnitten wurden. Im vergangenen Monat versuchte eine Tagung des Ruhrlandmuseums in Kooperation mit der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität Licht in diese trübe deutsch-französische Geschichtsphase zu bringen. In unserer Zeit deutsch-französischer Freundschaft, natürlich gleichberechtigt mit deutschen wie französischen Referenten. Walter Wandke hat für unsere Radiogeschichtswerkstatt einige der Vorträge mitgeschnitten. Hier ein erster Auszug. Weitere sollen in den kommenden Wochen folgen.
Dass Essen und das Ruhrgebiet nach Ende des Zweiten Weltkriegs 4 Jahre lang zur britischen Besatzungszone gehörte, wissen vielleicht viele unserer Zuhörer. Dass aber im Sommer 1923 französische Panzer unser Stadtbild bestimmten, dass in über 2 Jahren französischer Besetzung des Ruhrgebiets, Streiks, passiver Widerstand, wie auch tödlich gewalttätige Auseinandersetzungen, gerade auch in Essen an der Tagesordnung waren, ist ein heute weniger beleuchtetes Geschichtskapitel. Historisch werden diese Vorgänge unter dem Stichwort Ruhrkampf vermerkt. Als eine Folge der Versailler Verträge zwischen Deutschland und Frankreich, die nach den Kriegszerstörungen durch deutsche Truppen und der deutschen Niederlage 1918 erhebliche Material- und Geldlieferungen Richtung Frankreich festlegten. Diese Lieferungen waren schon Ende 1922 oft nur schleppend erfolgt und hatten trotzdem die Inflation in Deutschland schon in astronomische Höhen getrieben. Ein guter Vorwand für die damalige französische Regierung, zuerst Teile des Rheinlands und schließlich das ganze Ruhrgebiet zu besetzen. In Essen dauerte diese Besatzungszeit vom Januar 1923 bis zum August 1925. 6.000 französische Soldaten sorgten dafür, dass die erheblichen Reparationsleistungen an Kohle und anderen Gütern auch wirklich in Frankreich ankamen. Professor Krummeich von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf hat sich mit den strategisch-propagandistischen Hintergründen befasst.
Überlegungen zu einem verdrängten Konflikt. Die Besetzung des Ruhrgebiets durch französische und belgische Truppen im Januar 1923 ist ein wesentlicher Bruchpunkt der internationalen Beziehungen der unmittelbaren Nachkriegszeit. In gewisser Weise fand erst mit Abschluss der Ruhrbesetzung im Hinblick auf Deutschland und Frankreich der Erste Weltkrieg sein Ende. Die Formen, auch die symbolischen Formen dieser Besetzung, sind eine Art fortführende Wiederholung. Ein charakteristisch umgeformtes Echo dessen, was Frankreich und Belgien unter deutscher Kriegsbesetzung 1914 bis 1918 erlebt hatten. Anders lässt sich die frappierende und exemplarische Härte der französischen und belgischen Besetzung des Ruhrgebiets nicht erklären. Aber die Deutschen, die mehrheitlich keine Ahnung davon hatten, mit welcher Brutalität deutsche Truppen die Kriegsbesetzung Nordfrankreichs durchgeführt und darüber hinaus das Land auch ohne unbedingte Kriegsnotwendigkeit, vor allem bei ihrem Rückzug, zerstört hatten, sahen das Besatzungsregime von 1923 als eine reine Willkürherrschaft an, als typischen französischen Herrschaftsanspruch über Teile Deutschlands in der Tradition Ludwigs des 14. und Napoleons. In keiner Weise haben sie Besatzungen miteinander verglichen, die Deutschen, oder mit wenigen Ausnahmen Einsicht in die Notwendigkeit gezeigt, dass Frankreich für seinen Wiederaufbau entscheidend von deutschen Zahlungen und Sachlieferungen abhängig war.
Ein Weilchen, bald kommt auch das Glück zu dir. Mit den ersten blauen Veilchen klopft es leis an deine Tür. Warte, warte nur ein Weilchen, bald kommt auch das Glück zu dir. Bring vom Himmel dir ein Teilchen und klopft leis an deine Tür.
Was die Franzosen als ökonomischen Existenzkampf empfanden, war in der Interpretation der Deutschen reine Willkür und brutale Machtpolitik auf dem Rücken eines ohnehin durch die Niederlage, die Reparationen und die Kriegsschuldlüge über Gebühr belasteten Volkes. Die Historiografie der Ruhrbesetzung hat sich diesem Thema bislang eher zögerlich zugewandt. Sie war vor allem beherrscht und beschränkt durch die Fragen der ökonomischen Motive der Ruhrbesetzung. Die neue Arbeit von Stanislas Janesson hat hingegen glaubhaft machen können, dass auch von französischer Regierungsseite aus mit der Ruhrbesetzung ein macht- und sicherheitspolitisches Kalkül vorlag, welches sich entlang den Bruchlinien der Beziehungen zu England und den USA, insbesondere 1922, herausgebildet hatte. Keineswegs hat Poincaré an der Ruhr nur Kohlen holen wollen, wie er selber die Ruhraktion immer lakonisch begründet hatte. Nous allons du chercher du charbon et c'est tout. Die Ruhrbesetzung sollte möglichst fortgeführt werden bis zur Erledigung aller Reparationen, was ein Vorwand war für extrem konzipierte französische Macht- und Sicherheitspolitik. Leider gibt es keine moderne, mentalitätshistorisch orientierte Arbeit über die Ruhrbesetzung, insbesondere von deutscher Seite aus nicht. Die deutsche Historiografie hat sich trotz aller Forschungen in Teilbereichen nicht systematisch der Frage angenommen, ob und in welcher Weise das Erlebnis von Krieg und Besetzung in den Jahren 1914 bis 1918 für die Art und Weise des Vorgehens der Franzosen und Belgier während der militärischen Besetzung der Ruhr zumindest mit ausschlaggebend gewesen ist. Ich möchte in diesem Vortrag versuchen, andeutungsweise zu zeigen, dass für die französischen Besatzungsdivisionen die Erinnerung an die deutsche Besatzung Frankreichs noch durchaus lebendig war und dass die Intransigenz und zwischenzeitlich auch extreme Brutalität der Ruhrbesetzung von dieser Erfahrung der im Ersten Weltkrieg erlittenen Kriegsbesatzung durch Deutschland geprägt war. Der Erfahrungshintergrund der beiden Kontrahenten, Deutschland auf der einen Seite, Frankreich und Belgien auf der anderen Seite, war und blieb in der Zeit der Ruhrbesetzung zutiefst asymmetrisch. Die Ruhrbevölkerung wurde im Jahre 1923, formal also mitten im Frieden, einer zu teilen tatsächlichen Kriegsbesetzung unterworfen. Sie fand sich also plötzlich in einen Krieg hineinkatapultiert, der wiederum kein wirklicher Krieg war. Konnte man sich doch nicht militärisch wehren. Aber es war gleichwohl eine Tatsache, denn Tatsache war ja auch, dass die Besetzung des Jahres 1923 im Unterschied zu der Rheinlandbesetzung 1919 beziehungsweise der Sanktionsbesetzung von Düsseldorf, Ruhrort, Duisburg dann später überaus starkes, ja ich sage extra exzessiv, militärisches Gepräge hatte. Die Ruhrbesetzung war im Unterschied zu den vorherigen Besetzungen kriegerischer inszeniert. Es handelt sich trotz aller Beteuerungen der Besatzungsbehörden, um nur eine Friedensbesetzung durchzuführen. Die französischen und belgischen Verlautbarungen sind voll davon. Es ist keine Kriegsbesetzung, es ist eine Friedensbesetzung. Meine These ist aber, es handelt sich trotz dieser Beteuerung um eine Besetzung, die durchaus Formen einer echten Kriegsbesetzung annahm. Im sofort mit der Besetzung des Ruhrgebiets im Januar 1923 einsetzenden erbitterten Streit der deutschen und französischen Regierung über die völkerrechtliche Legalität dieser Besetzung, ihres exzessiv und demonstrativ militärischen Gepräges, spiegelt sich eine zutiefst asymmetrische Erinnerung beider Seiten an den Ersten Weltkrieg. Und diese Polarität hatte einen enormen Einfluss auf die jeweilige Interpretation der Ruhrbesetzung. Ein Beispiel. Bereits am 2. Januar 1923, circa eine Woche vor dem Einmarsch, überreichte die französische Regierung eine Denkschrift bezüglich der Vorsätzlichkeit der Nichterfüllung der deutschen Holz- und Kokslieferungen gemäß dem Versailler Vertrag. Hier wurde ausdrücklich betont, dass diese Lieferungen Frankreich als Ausgleich für die im Krieg erlittene, Zitat, Zerstörung der Bergwerke in den Departements Nord und Pas-de-Calais, Zitat Ende, zustehe. Zerstörungen, die in demselben Dokument interessanterweise noch ausmalend näher beschrieben werden. So ist die Rede von einer, Zitat, beinahe völligen Zerstörung der unterirdischen Anlage der Bergwerke, die mehrere Jahre ersoffen waren, und der Stollen, die vollständig eingefallen waren durch die deutschen Aktivitäten im Krieg. Die deutsche Gegenerklärung ging auf solche Argumente nicht ein, sondern verstieg sich zu der polemischen Behauptung, Zitat, dass sich die französische Industrie deren Konkurrenzfähigkeit im Wesentlichen nicht auf ihrer Leistungsfähigkeit, sondern auf dem Bezug des billigen deutschen Reparationskokses beruht, mit allen Kräften gegen die Möglichkeit wehrt, die Zwangslieferungen des Friedensvertrages durch Lieferungen im freien Verkehr gegen Barzahlung ersetzt zu erhalten. Weniger einsichtig kann man nicht sein. Und es ist ein Trauerspiel zu sehen, dass auch noch in neueren deutschen Darstellungen dieser Standpunkt einfach übernommen wird. Wir haben noch in den 1990er Jahren geschichtswissenschaftliche Werke, Überblicksdarstellungen über die Weimarer Republik, wo beispielsweise in einem von der Bundeszentrale für politische Bildung heute noch verteilten großen Werk steht: Frankreich versuchte sich an der Ruhr zu holen, was es im Krieg nicht hatte bekommen können. Solche Formulierungen und Polemiken tauchen in den Dokumenten nie an zentraler Stelle auf. In diesem Zusammenhang wäre mentalitäts- und symbolgeschichtlich auch die Frage nach den Gründen für die so ganz außergewöhnlich starke und demonstrativ-militärische Besetzungsaktion zu stellen. Bereits der Einmarsch vom 11.01.23 vollzog sich in den Formen einer regelrechten Kriegsbesetzung wie ein kriegerischer Akt. Hier wird militärische Präsenz demonstrativ eingesetzt. Frankreich wollte offensichtlich keinen Zweifel mehr an seiner Entschlossenheit aufkommen lassen, die Forderungen durchzusetzen, auch wenn man stets beteuerte, dass es sich nicht um eine Kriegsbesetzung handelte. Die Deutschen verstanden das sehr wohl und protestierten bereits einen Tag später, am 12.01., gegen den Aufmarsch von Truppen in bedeutender Stärke in voller kriegsmäßiger Ausstattung. Sie hatten es kapiert. Zitat: Die deutsche Regierung erhebt gegen die Gewalt, die hier mit einem wehrlosen Volke angetan wird, vor der ganzen Welt feierlichen Protest. Das ist übrigens genau die Tonart des belgischen Protestes gegen den deutschen Einmarsch im August 1940. Die Kriegsmetaphorik wurde im Aufruf des Reichspräsidenten und der Reichsregierung vom 11.01. an das deutsche Volk breit ausgewalzt. Offensichtlich wollte man eine Stimmung schaffen wie im August 14. In dramatischen Formulierungen wurde der Gewaltstreich, der Schlag der französischen Faust, angeklagt. Der Aufruf evozierte auch die kommenden Leiden der Fremdherrschaft, mahnte aber zur Besonnenheit trotz des erneuerten, ich wiederhole, Zitat, erneuerten Bruches von Frieden und Recht. Wie 1914. Man beschwor die untrennbare Einheit von Volk und Staat und das feste Zusammenstehen des ganzen Volkes. Schließlich wurde der kommende Sonntag zum Trauertag und Tag der inneren Erhebung und den Gedanken an Leid und Recht des Vaterlandes bestimmt. Poincaré und die französische und belgische Regierung, Union Sacrée, heiligen Einheit der Deutschen gerechnet. Und in den französischen Verlautbarungen wurde nunmehr stereotyp darauf insistiert, dass diese legale Friedensbesetzung, Zitat, in keiner Weise den Charakter einer militärischen Operation habe. Aber die militärische Tonart war gleichwohl vorhanden und demonstrativ präsent. So zum Beispiel, als Poincaré in Antwort auf den Protest schon am 20.01. nicht etwa argumentierte, sondern lediglich replizierte, Zitat, jede Handlung, sagt Poincaré, die Sicherheit der Truppen gefährdet, welche die Ingenieure begleiten, wird rücksichtslos unterdrückt. Sera sévèrement réprimé. Toute action sera sévèrement réprimée. Sans argumenter. Es gab also einen von den Franzosen nicht erwarteten spontanen passiven Widerstand, abgestützt durch entsprechende Regierungserklärungen und Anordnung. Einen wirklichen Burgfrieden indessen hat es nicht gegeben, wiewohl dieser stets beschworen wurde. Die inzwischen oppositionelle Sozialdemokratie weigerte sich im Parlament, die alte Burgfriedensmystik von 1914 noch einmal nachzuspielen und sprach verächtlich von nationalistischer Mimikrie und Ablenkung von den fundamentalen Differenzen der Interessen der Arbeiter und der Ruhrindustriellen. Man machte auch darauf aufmerksam, wie sehr Frankreich unter der deutschen Besatzung im Kriege gelitten hatte und wie dringend es die Reparationen zum Wiederaufbau bedürfe. Dies war eine nützliche Erinnerung an das sozialdemokratische Parteiprogramm von 1921, wo die Sozialdemokraten den Wiederaufbau der zerstörten Gebiete Nordfrankreichs und Belgiens als eine moralische Pflicht Deutschlands sowie als das unerlässliche Mittel, die Völkerbeziehungen zu verbessern, gesehen hatten. Aber dieses klare Programm war von 1921 und es überstand die Erregung nicht, die auch bei der Linken durch die militärische Besetzung des Ruhrgebiets entstanden war. Zwar versuchte die SPD teilweise die Burgfriedensrhetorik tatsächlich als Mimikrie des Nationalismus zu entlarven, insofern war 1923 anders als 1914. Trotz solcher prinzipiellen Abgrenzungen blieben aber die faktischen Annäherungen an die Rhetorik der nationalen Einigkeit erheblich. Insbesondere war auch die Linke davon überzeugt, dass der französische Einmarsch einen eklatanten Bruch des Völkerrechts darstellte. Führende Politiker, Welz, Hermann Müller, beklagten, ganz ähnlich wie die Nationalisten, den vorgeblichen Richelieu- und Napoleon-Imperialismus der Franzosen. Deshalb befürwortete man auch energisch den passiven Widerstand gegen den Imperialismus Frankreichs, gehe es um die Einheit des Reiches und den Bestand der Deutschen Republik. In der Burgfriedens- und Kriegsmetaphorik der bürgerlichen und konservativen Gruppen in Deutschland spielten Aufrufe zur Insurrektion, Sabotage, irgendeine Ausweitung des passiven Widerstands keine Rolle. Tatsächlich blieben Sabotageaktivitäten wie die Sprengung von Brücken oder Eisenbahnschienen die große Ausnahme. Das ist eigentlich verwunderlich und nur aus der Tatsache zu erklären, meine ich, dass die Bevölkerung und die politischen Gruppen wussten, dass körperlicher Widerstand nur in Form reiner Desperado-Aktionen erfolgen konnte. Die militärische Präsenz der Besatzer war ähnlich erdrückend, wie im Krieg die deutsche Besetzung in Frankreich gewesen war. Die Vorgehensweisen waren weitgehend identisch. Die Friedensbesetzung bzw. die vorgebliche reine Schutz- und Ordnungsfunktion des französischen Militärs wuchsen sich mit extremer Schnelligkeit zu einer bestens funktionierenden Überwachungs- und Repressionsmaschinerie aus. Yves-Jean Favez hat zu Recht geurteilt, dass es angesichts der Zerstörung deutscher Zentralarchive im Zweiten Weltkrieg kaum möglich sein wird, genau zu bestimmen, wie weit die französische Besatzungsbrutalität wirklich ging und was von der riesigen Menge an deutschen Anklagen, Weißbüchern, Fotodokumentationen und so weiter den Tatsachen entspricht. Für den hier verfolgten Zusammenhang ist diese Frage allerdings sekundär. Entscheidend ist, dass die Fakten der militärischen Besetzung als kriegsmäßig wahrgenommen wurden und die ganze Besetzungsgeschichte von den Deutschen kriegskulturell ausformuliert wurde. Dabei ist kaum abzustreiten, aber nur schwer konkret zu belegen, dass die Erfahrungen des Krieges und das Reden über den Krieg sowohl auf französischer als auch auf deutscher Seite hierbei eine große Rolle gespielt haben. Frappierend ist die aktenmäßig genau überlieferte permanente Verschärfung der Besatzungspräsenz und Aktion.
Just to get these thoughts in order, this is not an easy life. Still my burdens cast it over to a man which I call friend. Have your way in me, I cry out my soul screams. Have your way in me. Thank you. closer than a man can ever do. Love that grips me, I whisper softly behind closed doors, I love you.
Dresden im Jahrhunderthochwasser, ein Medienspektakel der besonderen Art im vergangenen Jahr. Ein Jahr später sind Dresdner Bürger, Gaffer und Journalisten noch immer so überdrüssig, dass sie nur unwillig Auskunft über den Stand der Dinge geben wollen. Drei Gesprächspartner bekam Kollege Horst Krehling dennoch ans Mikro und seine erste Gesprächspartnerin befragte er gleich in der Kreuzkirche.
Hat diese Kirche auch Hochwasser mitbekommen oder ist sie von der Elbe weit genug weg?
Sie hat Wasser mitbekommen, die ganze neue Heizung im Untergrund, die ist eben neu eingerichtet, gleich zerstört worden.
Wie ist das mit den Geldern? Ich kann mir vorstellen, dass Gebäude wie Zwinger, Semperoper natürlich vom Land mehr Geld bekommen als eine christliche Gemeinde. Wir haben als Wessis natürlich auch für Bürger hier im Osten gesammelt, wie wir das mitbekommen haben in den Medien. Und uns würde natürlich interessieren, sind die Gelder wirklich da angekommen, wo sie hinkommen sollten?
Also da kann ich Sie ganz beruhigen. Erstens möchte ich an dieser Stelle herzlich danken. Ich bin selber Privatflutbetroffene und wir haben über die Kirchen, und da haben die Kirchgemeinden haben Gelder gebündelt. Die kennen ihre Mitglieder, die kennen auch Nicht-Kirchenmitglieder, die schwer betroffen waren, und die haben selbstverständlich auch von der Kirche Geld bekommen. Und da kann ich Sie beruhigen, das ist gut verteilt worden, da ist alles an den richtigen Ort gekommen.
So, dass auch nicht wirklich nur die großen Institutionen Gelder bekommen haben, sondern wirklich der kleine Mann, der ja nach der Wende sowieso schon mit Krediten belastet war und das Geld ja nötiger gebraucht hätte als große Institutionen, ne?
Ich kann als kleine Frau für mich selber sprechen. Wir waren schwer betroffen. Wir hatten 70 cm Elbestand in der Wohnung und mussten natürlich fluchtartig ausziehen. Glück im Unglück, wir waren nur Mieter und nicht Besitzer, hoch verschuldet. Wir konnten also einfach in eine neue Wohnung ziehen. Aber die zerstörten Möbel, die hätten wir ohne Spenden nicht einfach wiederherstellen können. Und was für mich persönlich, ich bin freischaffende Stadt- und Museumsführerin, ich hätte das ohne private Spenden nie geschafft, denn noch viel schlimmer als die kaputten Dinge der Flut, das war die Flut der Reiseabmeldungen. Im ganzen Herbst sind 80% meines vollen Kalenders, gut gebuchter September, Oktober, November, alles abgesagt worden. Wir hatten einfach keine Einkünfte und ohne Spenden, denn dafür gibt es kein staatliches Geld. Da wird ganz dürr gesagt, Verdiensteinbuße ist Unternehmerrisiko. Wir hätten nicht gewusst, wie wir das überstanden hätten ohne Spenden, die einfach da waren, um eben auch, also von Kirchgemeinden, die hatten eben die Freiheit, das auch einfach, damit wir unsere Miete bezahlen konnten, uns was zu essen kaufen konnten, eben uns Spenden zur Verfügung stellten.
Also können wir zumindest an der Stelle sagen, dass wir wieder ein Volk sind.
Ich habe den Eindruck, die Flut hat wahrscheinlich punkto Wiedervereinigung im Kopf sehr viel mehr verbunden, als man denkt. Das hat wirklich in so vielen Menschen eine Hilfsbereitschaft ausgelöst, da ging es nicht darum, wo wohnt der jetzt, sondern der braucht Hilfe, ich helfe. Und das, denke ich, ist sicher eine der großartigsten, ganz positiven Nebenerscheinungen dieser Flutkatastrophe, auch wenn ich mir diese Katastrophe nicht wünsche. ich hoffe, dass wir jetzt auch ohne Katastrophen gelernt haben, dass das Zusammenwachsen einfach was Schönes ist und wir alle voneinander profitieren. Kommen Sie nach Dresden, schauen Sie sich diese schöne Stadt an und Sie werden staunen, denn Dresden gehört uns allen hier im Land.
Wir haben bis 18 Uhr gearbeitet und sind dann gerade noch so über die Brücken nach Hause gekommen. Ich selber habe dann gesehen, wie hier in Dresden die Weißeritz 10 cm unter den Brücken war und die Leute immer noch drauf standen. Die ganzen Schaulustigen, das war nicht sehr nett für die Polizei und ich war froh, erstmal zu Hause zu sein. Ansonsten die ganzen Tage, das war schon Hektik, weil man wusste nicht, wie hoch steigt es noch. Die ganze Zeit hat man überlegt, wie hoch steigt es noch. Dann ist man mit der Kamera unterwegs, probiert ordentliche Bilder einzufangen, nicht so als Schaulustiger. Ich selber hatte das Pech zu sehen, wie diese ältere Dame aus dem Hubschrauber abstürzte. Das war 5 Meter vor mir. Reißt mit, vor allem wenn man dann auch noch Freunde verliert, diesen Feuerwehrmann aus Pirna zur Beerdigung gehen muss. Also in allem, mich selber hat es nicht so getroffen, persönlich wie andere, außer halt mit dem Freund. Aber das Unverständnis der Leute, das war sehr schlimm. Vor allem diese ganzen Schaulustigen. Die Kehrseite war 15-jährige Jungs, wo man eigentlich nicht erwartet, dass sie sich überhaupt interessieren, stehen hier Hand in Hand mit 60-jährigen Rentnern und schaufeln für die Sandsäcke. Und die Solidarität, die aufgekommen ist, die war schon sehr hoch.
Ein Jahr ist verstrichen. Sind denn die Schäden bisher soweit beglichen oder wird noch fleißig gebaut?
Also alles in allem, der Verkehr rollt erstmal wieder. Jetzt sind in den letzten 3 Monaten erst die Gelder richtig freigegeben worden. Und in den letzten 3 Monaten sind in Dresden ungefähr 40 bis 50 Großbaustellen entstanden. Wichtige Objekte wie hier die Semperoper, grüne Gewölbe, andere beschädigte und touristisch wichtige Werke und Gegenden, die sind natürlich direkt danach wieder aufgebaut worden, sofern möglich war. Das ist hier für Dresden, dann die Umgebung, Freital, Tharandt, da ist noch sehr viel zu tun. Carl Zeiss Jena, die haben 160.000 Euro von der Belegschaft geschenkt an Kindergärten, an die Stadt, was halt übrig war. Man ist wirklich überrascht gewesen, wo überall was herkam.
Wir Wessis haben ja auch gesammelt für unsere Mitbürger im Osten. Und mich würde jetzt interessieren, haben die Privatpersonen, die ja meistens heftiger davon betroffen waren als Institutionen, sind Gelder auch zu denen gelangt? Weil ich habe gestern in Pirna eine Aussage gehört, also das hing immer ab von dem Bürgermeister, wie gut der Partei angehörig war.
Also es war eher so, dass es darum geht, wie gut die kommunalen Politiker und Stellen gearbeitet haben und sich auch die Bürger selber gerührt haben. Wer zu Hause 2 Wochen sitzen geblieben ist und keinen Finger gerührt hat, der hat irgendwo Pech gehabt, weil auch wenn einem Schaden entstanden ist, wenn man den ersetzt haben möchte, muss man was dafür tun und sich halt bei den Behörden melden und es gab Meldefristen. Ansonsten kann ich sagen, viele haben viel ersetzt bekommen. Dann ging es noch mit SAB, 80%, die Sächsische Aufbaubank. Und ansonsten die restlichen 20% sind durch Spendengelder abgedeckt worden.
Es waren ja viele dabei, die nach der Wende erst hohe Kredite aufgenommen haben, um zu sanieren. Und dann kam dieses wahnsinnige Hochwasser. Davon war ja der Einzelne so kreditbelastet, dass er gar nicht mehr in der Lage war, einen zusätzlichen Kredit aufzunehmen.
Gerade in dem Fall haben sich hier die Kommunalpolitiker zusammengesetzt und haben gesagt, okay, über die Sächsische Aufbaubank finanzieren wir den Eigenheimbesitzern, die sehr getroffen worden sind, 80% der Schäden. Und die restlichen 20% sind so gut wie möglich und soweit das Geld gereicht hat, dann auch ausgereicht worden aus den Spenden, die gekommen sind und aus Sachwerten, die auch gespendet worden sind. Es gab Baufirmen, die Material gespendet haben. Es gab Möbelfirmen, die haben Möbel gespendet, das ist in Privathaushalte geflossen. Also da muss man sagen, ist schon sehr viel Solidarität gezeigt worden.
Gerade hier in Dresden habe ich noch nicht so viel gesehen. Wir waren also in Pirna, da sah man ja richtig, wie hoch das Wasser gestiegen ist anhand des Putzes, der abgeklopft worden ist. Denn hier in Dresden, sag ich mal, war ja gerade hier so die Elbpromenade hart betroffen. Und Kasematten und ansonsten weiter nach Dresden rein war es ja nicht ganz so, ne?
Da muss man jetzt sagen, es gibt 2 Schadensgebiete hier in Dresden. Einmal durch die Elbe und einmal durch die Weißeritz. Wenn man am Anfang von Dresden aus Sicht der Tschechei geguckt hat, und sich da mal die Häuser angeschaut hat, Mietshäuser und so weiter, die wirklich bis zu einem Meter unter Wasser standen, über Kelleroberkante, die sind zum größten Teil schon die Schäden repariert worden. Was hier im Stadtzentrum ist, in der Altstadt, wir haben hier die alte Stadtmauer. Die geht ab Elbe, Oberkante nochmal 5, 6, 7 Meter hoch und hat viel vom Schaden zurückgehalten. Oberflächlich gesehen war hier der Theaterplatz stellenweise 20, 30 Zentimeter unter Wasser. Ansonsten war nichts zu sehen. Bekannte Bilder von dem Kellergeschossen der Semperoper, da hat man dann gesehen, okay, die haben unter der Erde ihre Schäden in der Stadt gehabt, aber nicht so oberirdig.
Wobei ja das Grundwasser wahrscheinlich noch schädlicher war als das Wasser von der Elbe selber, weil das wohl auf die Säulen, auf die Grundmauern gedrückt hat. So haben wir es zumindest aus den Medien im Ruhrgebiet mitbekommen.
Also hier in Dresden ist direkt die Meldung von der Bauaufsicht gekommen an alle, die Keller unter Wasser haben, die sollten ihre Keller nicht abpumpen. Wie zum Beispiel Tiefgaragen, weil das Grundwasser so einen Druck hatte, dass es dann ansonsten die Fundamente angehoben hätte, wenn der Druck von oben plötzlich weggegangen wäre. Man musste wirklich warten, bis das Grundwasser ein bisschen gesackt ist und dann ganz langsam und vorsichtig abpumpen.
Um Fazit zu ziehen, 80-90% der Schäden sind aber schon nach einem Jahr behoben und der Rest wird im folgenden Jahr wahrscheinlich ganz behoben werden, wenn nicht wieder neues Hochwasser kommt. Ne?
Das wollen wir jetzt nicht hoffen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass 80-90% der Schäden wirklich behoben sind. Es ist eher so, dass da, wo die Gebäude noch wieder instand gesetzt werden konnte, ist viel gemacht worden. Es hängt noch viel im Argen, weil bei einigen sind die Besitzverhältnisse nicht so ganz geklärt und die Gelder müssen dann noch ausgereicht werden, da müssen noch Anträge noch nachgereicht werden und dergleichen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit den Äußerungen, aber gerade Städte wie Tharandt oder Wesenstein, das kann man nicht wieder ersetzen.
Wir sind gestern durch Freital gekommen, da sind neue Brücken gebaut worden, ganze neue Uferbefestigungen, da sind sie also noch ganz schwer am Wühlen. Da ist aber auch die Weißritz.
Da ist die Weißritz durchgejagt. Ja. Und da muss ich sagen, Freital ist mit dem Herrn Oberbürgermeister Mettig sehr gut gefahren, weil der hat alles direkt in Bewegung gesetzt, noch am selben Tag. Genau wie in Altenberg, der Bürgermeister, die haben sich in derselben Nacht noch gedreht und alles zusammengesetzt. Freital ist vorbildlich gewesen im Wiederaufbau. Dresden sind Nachzügler, aber alles, was hier so von Freital hoch Richtung Altenberg geht, Müglitztal und die ganzen Sachen, Malta, da ist noch viel zu tun. Da sieht man jetzt auch noch viele Baustellen und Schäden.
Also wollen wir nicht hoffen, dass uns hier nochmal so ein Hochwasser erwischt, obwohl die Leute, die von ganzen Klimaveränderungen sprechen, die verheißen uns ja nichts Gutes. Ne?
Also ich sag mal so, wir Dresdner sind jetzt bei jedem etwas stärkeren Regenguss schon sehr sensibel und gucken zweimal nach oben und in den Keller, ob jetzt was drin reinläuft oder nicht.
Schäden hat die Kirche eigentlich beim letzten Jahrhunderthochwasser mitbekommen?
Die Krypta war ganz unter Wasser und die Toiletten und was auf dieser Seite, also Richtung Semperoper war noch die Medienstelle des Bistums, die war auch völlig unter Wasser. Die Kirche selber hier ist genügend hoch gewesen, als sie da drin kein Wasser hatte.
In der Krypta liegen ja oft Gebeine von vorherigen Pastoren und so, die haben die drunter gelitten.
Die Königsfamilie ist dort untergebracht in so riesigen Steinsärgen und die sind tatsächlich herumgeschwommen oder umhergeschwommen. Man musste dann hinuntergehen, bevor das Wasser ganz weg war, dass man noch mit Hilfe des Wassers die Steinsärge wieder dorthin positionieren konnte, wo sie eigentlich hin müssten wieder.
Die Schäden sind bis heute jetzt alle schon behoben oder ist man noch dabei?
Die Krypta ist noch nicht ganz bereinigt und soviel ich weiß, ist sie auch nicht geöffnet.
Bei uns in den Medien sagte man ja auch, man dürfte Wasser gar nicht so schnell abpumpen, weil sonst Grundwasser von unten Fundamente beschädigen würde. War das bei der Kirche auch der Fall?
Nee, das war kein Problem hier. Das ist dann natürlich durch das Grundwasser langsam selber zurück. Das wurde nicht ausgepumpt. We'll be right back.
Ja, und das war auch schon das NEW-Magazin für heute. Wenn es Ihnen gefallen hat, nächsten Dienstag ab 18.25 Uhr sind wir wieder für Sie da. Ich bin Klaus Hausmann, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.
Deep inside, frightened of this thing that I've become.